Herzlich willkommen bei Lesen ist, dem Morava Podcast. Wir lernen in diesem Podcast die Menschen hinter unseren Buchseiten kennen und sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre Inspiration, ihre Arbeitsweisen und die Wege, die sie zu ihren Geschichten geführt haben. Am Ende jeder Folge bekommt ihr interessante Einblicke von Expertinnen und Experten aus der Welt der Bücher. Also, viel Freude mit Lesen ist, dem Morava Podcast. Einen wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier sind. Das ist wirklich fantastisch. Ja, Sie haben hier gerade den Jingle gehört von Lesen ist, dem Morava Podcast. Und dieser Podcast könnte Sie interessieren, da ich davon ausgehe, dass Sie Bücher mögen. Sonst wären Sie zumindest nicht hier. Wir nehmen dieses Gespräch hier auf der Bühne auf für die nächste Folge. Das wird ein Live-Podcast direkt von der Buch Wien. Und mein Gast ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftsteller überhaupt, nämlich Thomas Brezina. Er hat mehr als 600 Bücher geschrieben. Diese wurden in 35 Sprachen übersetzt und haben sich ungefähr 70 Millionen Mal verkauft. Heuer im Frühling wurde er mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet. Thomas Brezina hat mit seinen Büchern die Kindheit von so vielen Menschen bereichert und nun schreibt er auch für uns, für die Großen. Wir sprechen hier auf der Bühne heute über sein 619. Buch Sissis Gift aus Griechenland. Herzlich willkommen, Thomas Brezina. Lieber Thomas, hallo, wir haben uns schon hinter der Bühne begrüßt, nimm Platz. Ja, 619 Bücher, ist das das letzte, muss ich fragen, oder gibt es schon ein 620, 21, 22?
Ja, 622.
622 Bücher, dann stimmt mein Rechenbeispiel nicht ganz. Ich habe nämlich zum ersten Mal in meinem Leben vor einem Interview gerechnet. Ich habe mir ausgerechnet, 619 Bücher in ungefähr 40 Jahren ergibt circa 15 Bücher pro Jahr. Ich habe dann weitergerechnet, nämlich 15 dividiert durch 12 und das ergibt 1,25. Das bedeutet laut meiner Berechnungen, dass du 1,25 Bücher pro Monat schreibst und zwar seit 40 Jahren ohne Pause.
Ja.
Ja.
Nein,
jetzt weißt musstest du im dieses, Kopf überschlagen.
Nein, das ist immer so Rechenbeispiele. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das so, was immer ich tue, wird immer so in Zahlen gemessen. Und lange Zeit, als ich hauptsächlich für Kinder geschrieben habe, war es ja auch so, nur so konnten sich Erwachsene vorstellen, was ich denn eigentlich tue. Aber im Grunde meines Herzens bin ich immer der gleiche geblieben, ein Mensch, der einfach gerne Geschichten erzählt. Das tue ich, seit ich ein Kind war. Im Deutschunterricht war ich nicht gut. Mein Deutschprofessor hat meiner Mutter gesagt, ich soll alles im Leben machen außer Sport, hat er mich auch unterrichtet, und Deutsch. Und ging um Rechtschreibung etc., aber nicht darum, dass ich Spaß daran habe, mir was auszudenken. Diese Freude daran, die hat sich nie verändert. Und zu schreiben, ganz egal, ob das jetzt Bücher sind, ich mache ja auch eben sehr viel Fernsehen, aber heute auch Abenteuerwanderwege in den Bergen und vieles. Diese Freude ist einfach ein tiefes Lebensgefühl für mich. Und ich habe in meinem Leben auf viel verzichtet. Ich glaube, die Partys, auf die ich in meinem Leben gegangen bin, kann ich an 10 Fingern abzählen. Ich lebe sehr zurückgezogen, weil ich einfach so viel Freude daran habe, mich hinzusetzen, etwas zu schreiben, zu erfinden und zu erzählen. Und mit ein bisschen Disziplin wird es dann recht viel.
Das klingt jetzt alles sehr einfach. Ich möchte gern ein bisschen tiefer reingehen in das. Ich kenne Autorinnen und Autoren, die sagen, ja, also es dauert lang, bis sie zufrieden sind mit einer Seite. Sie feilen, sie schreiben es um, einen Monat später schreiben sie es nochmal um. Und ich gehe mal davon aus, so arbeitest du nicht. Finden dich die Geschichten oder erfindest du die Geschichten?
Das kommt von allen Seiten. Ich glaube, wenn man schreibt, das ist meine Erfahrung jedenfalls, ist das Wichtigste, mit sehr offenen Augen, mit sehr offenen Ohren durchs Leben zu gehen. Denn Geschichten gibt's überall. Und ich notiere alles, was ich beobachte, was ich sehe, was mir einfällt, was daraus wächst. Und das sind große, große Listen. Aber vielleicht von 100 Notizen schaffen es dann wirklich zu einem Buch ein oder zwei, vielleicht drei manchmal. Geschichten wachsen und in meinem Kopf wächst halt ständig etwas. Und wenn ich mich dann hinsetze, schreibe ich sehr diszipliniert. Also ich schreibe von circa 8:30 am Vormittag und ich höre circa um 6 am Abend auf. Ich esse Mittag dazwischen. Ich mache sehr viel Bewegung. Das heißt, schreiben heißt für mich nicht die ganze Zeit sitzen, tippen, sondern es heißt dazwischen spazieren gehen. Das heißt aufstehen. Ich habe einen Jack Russell, einen Hund, der wirft mir ständig sein Spielzeug vor die Füße. Das ist sehr gut, weil dann bewege ich mich mehr. Aber im Endeffekt habe ich ein Tagesziel an Worten, das ich erreichen will. Und das versuche ich auch. Denn die erste Fassung aus meiner Sicht ist immer die wichtigste. Es muss raus aus dem Kopf. Dann kommt das Überarbeiten. Immer wieder anschauen. Und dann muss ich natürlich sagen, habe ich ganz ausgezeichnete Lektorinnen und Lektoren, also vor allem meinen Hauptlektor, den Maximilian Hauptmann, der akribisch das dann durchschaut, mir innerhalb weniger Tage schon ein Feedback gibt, wie das strukturell ist von der Geschichte, sodass ich in der Überarbeitung bereits alles einarbeiten kann und dann eben in der Feinarbeit ganz genau schaut. Und das ist aus meiner Sicht so wichtig, diese erste Fassung mal zu kriegen, zu überarbeiten, aber vor allem dann Leute zu haben, Lektorinnen, Lektoren, die die Geschichte mögen und schauen, dass sie wirklich die volle Kraft bekommt.
Kannst du das nehmen, wenn jemand sagt, das ist es nicht, oder kennst du das auch gar nicht? Ist es so, du schreibst was, du legst es vor und alle sind begeistert. Wie gehst du mit Kritik um? Trifft dich das oder siehst du es als rational, als Aufforderung, okay, etwas anderes zu machen?
Also wir reden über die Krimis rund um Kaiserin Elisabeth, die ich jetzt seit einigen Jahren schreibe. Und bei Band 2 war es zum Beispiel so, da habe ich das Manuskript abgegeben, war überglücklich und habe das ganz toll gefunden. Und dann kam eben von Maxi die Rückmeldung, super Geschichte, den Schluss kannst du vergessen. So.
Und dir war der Schluss am allerwichtigsten?
Der Schluss, ich habe den Schluss gut gefunden, Ich habe es mir angeschaut, was er angemerkt hat, und er hatte vollkommen recht. Ich habe mich hingesetzt und habe 80 Seiten noch einmal geschrieben.
Also aber völlig pragmatisch, ohne gekränkt zu sein.
Ich habe ein Motto.
Ja?
Kritisieren lasse ich mich nur von den Menschen, die ich auch um Rat fragen würde. Und das sind Menschen, die ich um Rat frage.
Also du kannst ja den Schalter umlegen, du weißt, wenn das von ihm kommt, dann hat das Hand und Fuß, das ist wunderbar.
Ja.
Wenn du zu schreiben beginnst, weißt du dann schon das Ende oder entwickelt sich das Ende?
Naja, also bei einem Krimi weiß ich schon das Ende, weil ich muss ja wissen, wer es getan hat.
Ja.
Und bei manchen Geschichten ist es so, dass sie schon während des Schreibens so verschiedene Abzweigungen nehmen. Das macht es aber auch für mich spannend, weil das überrascht mich ja selbst. Dass die Geschichte dann ganz anders wird, ganz anders endet, nein. Weil den großen Bogen, den habe ich eigentlich immer im Kopf.
Und die Personen? Also hast du die so ganz im Detail im Kopf oder können die dich auch noch überraschen, während du schreibst? Also zum Beispiel die Sisi oder die Marie oder die Ida, hier jetzt im aktuellen Buch.
Naja, bei Kaiserin Elisabeth war es schon so, die Idee, Kaiserin Elisabeth ermitteln zu lassen, ist in einem Gespräch entstanden im Verlag. Ich hatte die Idee für einen historischen Krimi, der 1860 spielt. Und wer könnte den lösen? Wie könnte man das machen? Und plötzlich kam die Idee auf, Kaiserin Elisabeth. Und
war das deine Idee?
Nein. Das war nicht meine Idee und ich habe sie für völlig verrückt gehalten und mir auch gesagt, nein, das kann ich mir nicht ganz vorstellen, weil ich hatte immer unter das Bild so dieser süßen Sissi eben aus den Filmen oder die trauernde Kaiserin.
Also eine sehr passive Person im Grunde.
Ja, aber das war sie nicht.
Ja.
Ich habe dann mit Expertinnen, mit Experten gesprochen und die haben mir halt viel erzählt. Ich habe natürlich auch gelesen und bin draufgekommen, Kaiserin Elisabeth war viele, viele Jahre lang eine äußerst rebellische Frau, die sich aufgelehnt hat gegen das Hofzeremoniell. Sie war die erste Monarchin, die es geschafft hat, die Erziehung des Kronprinzen zu übernehmen. Das gab es nie zuvor. Sie hat gesehen, wie der kleine Rudolf gequält worden ist und hat gesagt, das lässt sie nicht zu, und hat dem Kaiser das Ultimatum gestellt: entweder sie bekommt die Erziehung oder sie geht. Sie hat einen Anker auf die Schulter tätowiert gehabt. Sie hat geraucht. In der damaligen Zeit eine Frau, die raucht, das war also wirklich undenkbar. Sie ist provokant in der Kutsche gefahren und hat aus dem Fenster raus geraucht. Also sie war wirklich rebellisch, sie war sehr gebildet und sie war natürlich extrem exzentrisch. Das alles macht sie interessant, und ich muss schon etwas sagen, ich traue ihr die Lösung dieser Fälle, die ich jetzt rund um sie geschrieben habe, durchaus zu. Und eben die Expertinnen, mit denen ich arbeite und rede, die sagen, von ihrer Persönlichkeit, auch von ihrer Neugier her, ist das absolut nicht undenkbar.
Mhm. Wie hast du dich jetzt dieser Figur in dieser Rolle, in diesen Ermittlungen angenähert? Denn ich nehme an, dass alles, was du uns jetzt erzählt hast, wusstest du vorher noch nicht.
Überhaupt nicht, nein.
Ja, also du hast dann beschlossen, okay, ja, probiere ich aus, historischer Krimi, lassen wir doch die Sissi, die Ermittlerin sein. Wie bist du dann vorgegangen?
Naja, zuerst ist immer die Geschichte da. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, und der Christian Reiter, ich glaube, jetzt ist er nicht mehr da. Der Gerichtsmediziner, da ist er, dort sitzt der Christian Reiter. Den treffe ich immer als Ersten, wenn ich einen neuen Krimi schreibe.
Gerichtsmediziner, muss man dazu sagen.
Er ist Gerichtsmediziner, genau. Und dann sagt er immer zu mir: Thomas, wie morden wir diesmal? Und dann erzähle ich ihm ungefähr die Geschichte.
Ja.
Und dann kommt er mit Ideen auf, was der perfekte Mord in diesem Fall wäre und wie man diesen perfekten Mord dann aber aufdecken könnte.
Genau. Und dieser perfekte Mord war ja tatsächlich sehr, sehr perfekt. Wir gehen da jetzt ein bisschen rein in die Botanik. Denn eine Pflanze spielt eine große Rolle.
Naja, im Neuen heißt Sissis Gift aus Griechenland. Und ich hatte eben auch die Geschichte, aber was ist das Gift aus Griechenland? Und ich muss sagen, auch, wir werden es nicht verraten, was es ist.
Nein.
Aber Sissi bekommt ja auch diesmal eine Warnung aus dem Jenseits über ein Medium, dass ihre eigene Schwester in Gefahr ist, diesem Gift aus Griechenland zum Opfer zu fallen. Und wieder habe ich mit Gerichtsmediziner Christian Reiter gesprochen und habe gesagt, du, was könnte das sein? Und der hat mir etwas genannt, was ich noch nie gehört habe.
Ich auch noch nicht.
Gut.
Wir sagen es jetzt auch nicht.
Wir sagen es nicht. Es ist hochinteressant. Mhm. Es ist wahr. Es sind tatsächlich Leute dran gestorben. Und das macht es dann natürlich für mich besonders, diese Sachen alle einzubauen.
Mhm. So, jetzt muss ich überlegen, wie wir noch wer das Buch sprechen können, ohne nichts zu verraten. Ne? Weil sie wollen ja nicht sich die Ohren zuhalten und sagen, nein, ich möchte das gerne noch lesen, was ich sehr empfehlen kann. Also du weißt mal, wie wird gemordet, also wie wird gestorben auch. Weißt du auch, wie viele Menschen sterben werden? Wir verraten jetzt nicht, ob nur eine Person stirbt, auch wer. Das weißt du nicht im Vorfeld. Das entsteht dann während des Schreibens.
Ja, das kommt drauf an. Also in diesem Fall war es so, dass dann unterwegs ich mir gedacht habe, na Moment, ich glaube, da ist noch jemand in Gefahr.
Ja.
Und das passiert dann. Aber weil du vorher gefragt hast, ja natürlich, schau, ich beschäftige mich mit den Charakteren, versuche die Welt durch ihre Augen zu sehen. Das ist aber nicht ein Prozess aus dem Kopf, sondern das wächst, das entsteht. Mhm. Und wenn ich schreibe, dann versinke ich da immer mehr hinein. Also in dem Moment, wo ich in diesen berühmten Flow komme, vergesse ich die Welt rund um mich, bin voll drinnen, ich rieche alles, ich schmecke alles, ich höre alles. Ich erlebe diese Personen wie Schauspielerinnen, Schauspieler auf der Bühne. Zeitweise bin ich drinnen und sehe die Welt durch ihre Augen. Und meine Erfahrung ist, nur nicht zu viel übers Schreiben nachdenken, sondern schreiben. Man darf es nicht zerdenken, es muss aus einem herauskommen.
Ja, und das ist total spürbar. Denn beim Lesen war mir oft gar nicht mehr klar, dass es um einen historischen Krimi geht, denn es ging um die Menschen, um das Empfinden. Zum Beispiel ganz spannend, darf ich verraten, die Marie spielt eine große Rolle. Marie ist die Schwester von der Kaiserin Elisabeth, die sie auch besucht auf Korfu. Ich glaube, auch das darf man,
ja, natürlich.
Darf man verraten. Und es geht ja auch ganz stark um diese Schwesternbeziehung.
Ja.
Ja? Also auch das hast du herausgearbeitet, denn an einer Stelle schreibst du ja, die Elisabeth, ja, natürlich liebt sie die Marie, aber sie ist auch immer so ein bisschen eifersüchtig gewesen, denn es wurde gesagt, die Marie wäre die hübschere von beiden gewesen. Ist das was, das du dir überlegst, das möchte ich rausarbeiten, oder ist auf einmal dieser Impuls da, da geht es um zwei Frauen, zwei Schwestern, was könnte deren Beziehung ausmachen?
Ich analysiere nicht so. Das wächst, das entsteht. Das entsteht sehr, sehr stark. Ich rede vor allem mit der Michaela Lindinger vom Wien Museum. Das ist eine der größten Sissi-Expertinnen überhaupt, der ich dann auch so die Grundgeschichte immer sage und die dann zu erzählen beginnt. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich gern eine ihrer Schwestern wieder mitspielen lassen würde. Und da kamen wir auf Marie. Ich meine, das ist eine unglaubliche Frau gewesen. Die ist verheiratet worden mit einem Stellvertreter. Das heißt, ihr Mann, der König von Neapel, war nicht einmal anwesend und sie wusste weder, wie er ausschaut, noch sonst was. Dann hat sie ihn kennengelernt und war nicht gerade begeistert. Aber im italienischen Freiheitskrieg, sie war eine unglaublich mutige Frau. Alle haben gesagt, wir müssen fliehen. Sie hat gesagt, nein, ich bleibe bei unseren Kämpfern. Und das hat sie auch gemacht. Sie ist sehr anerkannt worden dafür. Und sie war ebenfalls sehr rebellisch. Sie hat nackt gebadet und Leute haben sie gesehen. Und
sie hat auch durchaus reagiert auf die Reize von anderen Männern.
Ja, na, spontan sicher,
erfährt man auch im Buch.
Sie war nicht kein Kind von Traurigkeit.
Nein.
Und eben, manche haben behauptet, schöner als Elisabeth. Und Elisabeths Schönheit war halt für sie sehr wichtig, weil sie auch ein Machtmittel war. Schau, und das höre ich. Und das sickert dann in mich ein und wie dann die Geschichte draus wird, wie das erzählt wird, da geht's ja wiederum darum, dass das immer Handlung sein muss. Da muss ja was passieren. Schildern, beschreiben ist aus meiner Sicht langweilig. Wenn es eingebunden ist in Aktion, in Dialog, in Gefühle, dann wird's spannend.
Was du auch herausarbeitest oder was auch immer wieder ganz dezent vorkommt, ist natürlich die Beziehung von Kaiserin Elisabeth zu ihrem Mann. Ja, also sie ist zwischen gleichgültig, sie ärgert sich, dann kam auch mal die Stelle, so gestritten haben sie überhaupt noch nie. Also sie gibt ihm Widerworte. Auf wessen Seite bist du da gestanden beim Schreiben? Hast du auch seine Seite verstanden oder siehst du das dann ganz aus der Emotion der Elisabeth heraus?
Naja, ich glaube ganz ehrlich, beim Schreiben und bei allem, was ich erfahren habe, Kaiser Franz Josef hat sie ja unendlich geliebt und der war ihr erlegen. Das heißt, der muss schon ziemlich gelitten haben unter dem, was sie gemacht hat. Also zuzuschauen, dass deine Frau 2 Jahre lang weggeht und auf einer anderen Insel lebt und du nur immer wieder Berichte bekommst, das durchzuhalten, auszuhalten, da gehört schon etwas dazu. Auf der anderen Seite, er war einfach ein Träger dieses Hofzeremoniells, dieser Steifheit, dieser alten Bräuche. Und das war sie nicht. Und sie hat einfach gesagt, nein, wozu? Und wollte es durchbrechen. Und so etwas gefällt mir persönlich natürlich schon immer sehr.
Ja, was hast du gelernt über dich auch im Zuge dieses Buchs?
Boah, ist eine schwierige Frage. Was habe ich im Zuge dieses Buches...
Auch etwas, wo du sagst, da habe ich so eine Erkenntnis.
Ja,
also
ich glaube...
Aufgrund der Figuren, das bereichert auch mein Leben, das nehme ich so für mich mit.
Also was ich mitgenommen habe, war vor allem bei den Recherchen, genauer hinzuschauen, genauer hinzuhören und mich nicht auf das zu verlassen, was jetzt so der erste Eindruck, der erste Blick oder etwas ist, wo man sagt, das hat man gehört, das wird schon wahr sein. Denn das, was ich eben rund um Kaiserin Elisabeth hier erfahren und herausgefunden habe, dieses Bild weicht schon deutlich von dem ab, was ich sonst gesehen hätte.
Mhm. Ja, Kaiserin Elisabeth war sehr, sehr unglücklich in Wien. Also auch das, jedes Mal, wenn sie wieder in Wien war, starrte sie aus dem Fenster in den Schlosspark. Es war Herbst, die Blätter von den Bäumen und so war auch ihre Stimmung. Und sie ist immer aufgeblüht, wenn sie wieder wegging aus Wien. Ist das was, das dich verbindet mit Kaiserin Elisabeth? Dieses, du bist in Wien aufgewachsen, mit all den Geschichten, auch all den Verletzungen, den Freuden, die man als Kind erlebt. Und du lebst auch zum Teil in London.
Mhm.
Ist es so, dass du dort ein nicht anderer Mensch bist, aber vielleicht andere Ressourcen hast, weil du den Rucksack, den du aus Wien mitnimmst, eben dann nicht hast? Verbindet dich das mit ihr?
Es muss mich mit England etwas verbinden, denn es war so, dass ich als Kind gerne gelesen habe, als Jugendlicher dann deutsche Literatur lesen musste in der Schule, die hat mich weniger begeistert. Dann kam die englische Literatur und die hat mich total begeistert. Und ich bin, viele Sommer war ich in England auf Sprachferien an der Küste und ich bin dort spazieren gegangen zu einem Leuchtturm. Und später habe ich dann erfahren, genau in dem Ort, wo ich immer gegangen bin und auch nachgedacht habe, hat Charles Dickens sein Sommerhaus gehabt, hat Wilkie Collins, sein bester Freund, der mehr oder minder den ersten Krimi der Welt verfasst hat, der ist dort auch immer gegangen. Also da gibt es eine Beziehung. England, London inspiriert mich und das seit 30 Jahren. Der Wechsel zwischen Wien und London ist ein Geschenk. Ich liebe Wien, ich bin glücklich hier, es ist auch mein Hauptwohnsitz. Aber London hat einen völlig anderen Reiz, eine völlig andere Form von Inspiration. Was dort möglich ist, was dort wächst. Ich muss auch dazu sagen, dass im Kulturbetrieb, was ich in England so schätze, es ist ein uneitler Zugang. Du dienst als Schauspieler oder als Schauspielerin dem Stück und dem Publikum und nicht der Eitelkeit. Und auch das gilt auch für Regisseurinnen und Regisseure. Autoren dort sind Geschichtenerzähler. Also es geht nicht darum, ein Problem zu nehmen, eine Geschichte rundherum zu machen, sondern eine Geschichte zu erzählen, mit der du Leute berührst. Eines meiner Vorbilder, Charles Dickens, hat alle seine Romane als Fortsetzungsgeschichten in einem Monatsmagazin geschrieben. Das weiß heute keiner mehr. Warum bei Charles Dickens manchmal überraschend jemand stirbt, liegt daran, dass die Auflage des Magazins zurückgegangen ist, das ihm gehört hat. So, dann konnte er ankündigen, in der nächsten Fortsetzung wird jemand sterben. Na, dann ist die Auflage sofort wieder in die Höhe gegangen. Aber er hat es eben geschafft, dass Leute Monat für Monat gefiebert haben, wie diese Geschichten weitergehen. Der hat ein riesiges soziales Anliegen gehabt, das aber aus ihm herausgekommen ist, aus seiner Lebensgeschichte und nicht vom Kopf konstruiert war. Das sind alles Dinge, die mich einfach mit England verbinden. Und in Bewegung sein ist für mich wichtig, damit die Ideen fließen.
Gibt es Momente, in denen du auf dein Werk blickst und sagst, unglaublich, was ich da geschaffen habe und geschafft habe und so zurückgelehnt da sitzt und nicht das Gefühl hast, so jetzt kommt schon das Nächste. Gibt es die?
Naja, das sind unterschiedliche Sachen. Aus Freude an all dem sitze ich schon ständig da und überlege mir, was mache ich als Nächstes. Und leider muss auch ich mich ausruhen und das mag ich überhaupt nicht, weil ich eigentlich schon wieder was machen möchte und weiß, das geht aber ganz einfach nicht. Ich sage ganz ehrlich, ich bin stolz auf das, was ich geschaffen
habe. Absolut. Also ich hoffe, dass du stolz
bin
bist.
Ich,
wirklich,
ja?
In der Vorbereitung habe ich mich das gefragt und mir gedacht, hoffentlich bist du so richtig stolz.
Ja.
Denn das ist so richtig unglaublich und so richtig toll.
Aber das Tollste muss ich jetzt schon dazu sagen. Ja, ich freue mich. Ich habe ein riesiges Regal, das nur gefüllt ist mit meinen Büchern. Aber dadurch, dass die Jahre vergangen sind und dass so viele Erwachsene auf mich zukommen und einen Satz sagen, der kommt auch aus verschiedenen Ländern. Ich habe das nicht glauben können. Und der lautet, danke für eine schöne Kindheit. Das ist für mich die höchste Auszeichnung überhaupt.
Ja, und es gibt übrigens, darf ich da kurz einhaken, einen Satz von dir, der mich hochhält schon seit Jahren. Und darum freue ich mich so, dass wir hier sitzen, weil ich auch mal Ideen habe und viele sagen, um Gottes Willen. Und du hast mal irgendwo gesagt oder geschrieben, Spinner sind Gewinner.
Ja.
Und an diesen Satz denke ich sehr, sehr oft. Und für diesen Satz danke ich dir sehr, Thomas.
Ja, gerne. Es ist meine
tiefe
Überzeugung.
Und so geht es wahrscheinlich ganz vielen hier, oder? Wer hat einen Satz von Thomas Breziner, an den Sie öfter denken, der bedeutsam war irgendwann? Hand hoch. Ja, schon. Ja, und ich denke, da gibt es eben ganz viele Menschen, die ein Buch von dir gelesen haben, das immer wieder sehen und sagen, ja, das hat was in mir gemacht. Und das ist wirklich prachtvoll und gut.
Das freut mich.
Ich folge dir auf Instagram, wo du sehr, sehr offen bist. Und das hat mich beinahe überrascht, wie offen. Denn du bist ja zurückgezogen. Nein, überhaupt nichts Schlimmes. Du lebst zurückgezogen in deiner Welt und teilst aber sehr, sehr viel mit. Also auch über dein Leben mit deinem Hund, mit deinem Mann. Kam das einfach so oder habt ihr das gemeinsam beschlossen, diesen Kanal?
Nein. alles, was ich auf Social Media mache, ganz egal, auf Instagram, TikTok, Facebook, überall, kam vor 7 Jahren, als ich beschlossen habe, mein erstes Buch für Erwachsene zu schreiben. Das war die Erwachsene-Fortsetzung der Knickerbockerbande. Und damals war ich so unsicher, ob ich das machen soll. Und da habe ich so ein kleines Video in London in meinem Arbeitszimmer gedreht und gesagt, ich sitze hier und ich glaube, ich will das schreiben, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemanden interessiert. Bis dahin war Social Media für mich nicht wirklich wesentlich. Ich habe das gepostet dann auf meinen verschiedenen Accounts eben und da war innerhalb einer Stunde eine so unfassbare Resonanz, die mich sehr gefreut hat, auch bestärkt hat. Und da habe ich dann beschlossen, naja, ich kann ja immer wieder fragen, wie Leute sich was vorstellen, ein bisschen so in Dialog treten. Und dann habe ich auch begonnen, eben über mein Leben zu erzählen. Und zwar sehr bewusst, weil ich möchte etwas in die Welt stellen, das zeigt, dass diese Welt viel Freudiges zu bieten hat. Auch wenn man traurig ist, auch wenn man verzweifelt ist, auch wenn man nicht weiter weiß, aber trotzdem. Und es auch als Gegenpol zu sehen zu all diesen negativen, zu all diesen schrecklichen Meldungen, die da sind und auch zu dieser Hass oder Missgunst. Und das habe ich begonnen zu machen und dann halt immer mehr erzählt. Es kamen viele Fragen und so hat sich das entwickelt. Und ja, meinen Mann Ivo habe ich nicht gefragt, ob ich über uns erzählen kann. Ich habe einfach einmal Fotos gepostet.
Und er hat sich nicht beschwert?
Nein, dem ist das so egal. Er ist nur eines Tages einmal gekommen und hat gesagt, warum wissen die Leute alle, wie unser Hund heißt? Und er wird, wenn er am Flohmarkt geht, wird er manchmal angesprochen, ob das der echte Joppi ist und ob man mit ihm ein Foto machen kann. Also Joppi ist der Hund. Und er findet das sehr amüsant und er findet das sehr lustig, aber der ist da so zurückgelehnt und der weiß, er sagt, das ist unser Leben und ich glaube, es ist gleichzeitig aber auch so, dass wir eben in unserer Ehe so sagen, wir wollen einfach auch zeigen, so leben wir, so ist es und vor allem für junge Leute auch ein bisschen eine Ermutigung sein und eine Unterstützung, bitte lebt so, wie ihr seid. Es ist alles in Ordnung.
Ihr habt ein schönes Ritual, wie ich gelernt habe, und das möchte ich auch gern mitnehmen zu meinem Leben. Ihr fragt euch jeden Morgen, was kann ich heute tun, damit dein Tag so ein bisschen schöner wird?
Ja, das machen wir jeden Morgen. Auch heute hat er gefragt, was kann ich heute tun, damit dein Tag ein bisschen schöner wird? Und ich habe ihn gefragt, ja.
Das ist wirklich toll. Einmal hast du gesagt, lass mich einfach in Ruhe.
Ja.
Ja. Da hat er mir ein bisschen leid getan, der Ivo.
Nein, er hat es verstanden. Ich war wahnsinnig müde. Und es war einfach so, ich gehe dann gern mit ihm spazieren und auch mit dem Hund. Ich mag nur nicht reden. Ich bin einfach so in Gedanken. Und so habe ich das gesagt. Und vielleicht habe ich es ein bisschen zu unfreundlich gesagt. Das war ja nicht gegen ihn, sondern einfach nur allgemein. Aber er ist unendlich verständnisvoll.
Und ich glaube, er ist auch unendlich stolz auf dich. Also auch das schimmert immer wieder durch.
Glaube ich auch,
ja.
Ja, er freut sich mit mir sehr.
Ja. Thomas, du erzählst auf deinen Kanälen auch, hast du gerade gesagt, von Ängsten, von Sorgen. Hast du so einen Tipp, ein Handwerkszeug, wenn man drinnen steckt, in einer Sorge, alles so dunkel wird um einen herum, was bringt einen wieder raus?
Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe, rund um Angst, um Niedergeschlagenheit, um Sorge, ist, sich einzugestehen, dass es so ist. Und nicht versuchen, sich drüber hinweg zu täuschen, sich nicht einreden lassen von anderen, ist ja alles nicht so schlimm, sondern wirklich auch einmal sagen, so empfinde ich es, so ist es. Gut, aber dann ist halt die große Frage, was kann ich tun? Und ich glaube, in dem Moment, wo man auch nur kleine Teile sieht, die man tun kann, die man machen kann, wo man etwas beeinflussen kann, in dem Moment fühlt man sich auch wieder wohler, stärker und es beginnt eine gute Bewegung.
Dankeschön, Thomas. Danke wirklich für dieses Gespräch.
Ich danke für die schönen Fragen. Danke vielmals.
Wie immer gibt's auch heute wieder einen Einblick in die Welt des Buches. Bei mir Anna Lagander. Sie leitet die Morava-Filiale in der SCS. Anna, was macht dir am meisten Freude in deinem Beruf?
Kunden, die reinkommen und sagen, was können sie mir empfehlen? Dann frage ich natürlich ein bisschen, aus welchem Bereich darf es sein, weil ein bisschen eingrenzen müssen wir es ja. Und dann kommen schon die ersten Ansätze, also von ich suche ein Geschenk für die Oma über Bitte empfehlen Sie mir etwas, eine Liebesgeschichte, die aber nicht tragisch ausgeht. Dass ich einfach auf meinen Fundus an Wissen und Schnipseln von Wissen zurückgreifen muss und kann, um diesen Kunden glücklich zu machen, dass der ein tolles Erlebnis hat, dass er da reingeht oder vielleicht dann rausgeht und erzählt, boah, ich habe da echt was Cooles empfohlen bekommen. Und die Kirsche auf dem Schlagobershauberl ist, wenn der Kunde zurückkommt und sagt, das Buch war ein Hammer, das sie mir empfohlen haben. Das ist sowas, wo man dann seinen Job doch schon auch sehr gern hat.
Ich höre daraus, als Buchhändlerin muss man sich also nicht nur mit Büchern auskennen, mit Autorinnen und Autoren, mit Literatur, sondern man braucht auch Menschenkenntnis.
Ja.
Ja, Anna, spiel mir das doch mal durch den Prozess. Stell dir vor, wir wären jetzt in deiner Filiale in der SCS und ich käme herein und ich sage zu dir, hallo, Frau Laganda, was für ein Buch können Sie mir empfehlen? Was würdest du mir empfehlen?
Also, wenn ich jetzt die Frage weglasse, was du suchen tätest, ich würde dir allein von deinem Auftreten und deiner Optik, muss ich dazu sagen auch, ich würde dir tatsächlich Han Kang empfehlen, die neue Literatur-Nobelpreisträgerin,
ja,
und zwar die Vegetarierin.
Aha.
Das ist ein Buch, das definitiv viele Nerven trifft, Nerven von aufgeschlossenen Frauen, von selbstständigen Frauen. Es ist leicht feministisch, das passt auf jeden Fall dazu. Es ist auch super repräsentiert momentan. Es ist eine südkoreanische Autorin, die hat für ihr Gesamtwerk den Literaturnobelpreis erhalten, aber dieses spezielle Buch wird wahnsinnig gut zu dir passen.
Ich sage das, ich kaufe mir das sofort nach unserem Gespräch. Dankeschön. Welche Frage bekommst du am alleröftesten gestellt? Ist es dieses, was würden Sie mir empfehlen oder gibt es da noch eine andere Frage?
Haben Sie das lagernd? Das ist die Frage, die mir mit Abstand am meisten gestellt wird. Also die Kunden kommen mit Zeitungsausschnitten, sie kommen mit Screenshots, sie kommen mit handgeschriebenen Zetteln. Manchmal wird das Gespräch eingeleitet durch Grüß Gott, haben Sie? Manchmal wird einfach nur der Zettel überreicht und sagt, haben Sie das lagernd? Es ist immer ganz positiv, wenn man es tatsächlich da hat. Wenn man es bestellen muss, auch wenn es nur einen Tag dauert, ist es auch meistens noch ganz gut, aber man merkt, dass einem der Kunde da ein bisschen entgleitet. Das ist einfach, das gehört zur Sache dazu. Wenn dann als Antwort kommt, dann kann ich es beim Amazon auch bestellen.
Oh, nein.
Das sind Dinge, die ich nicht so gern höre. Also es gibt ein paar so Reizworte.
Ja, aber es ist ja so, ein neues Buch kann wie ein neues Leben sein. Also wirklich. Und das will man dann einfach gleich haben und gleich loslegen und gleich am Abend. Also mir geht es auch wirklich so. Wenn ich mir ein Buch kaufe, wo ich das Gefühl habe, das wird wirklich mein Leben in einer Art und Weise verändern, dann setze ich mich am Abend hin, lese 2 Stunden und da will ich nicht warten. Also ich kann alle verstehen. Wie viele Bücher liest denn du im Monat?
Puh, also ich bediene mich eines kleinen Tricks. Wenn ich alles lesen täte, was so auf meinem Tisch landet, bräuchte ich mehrere Leben. Ich höre auch Hörbücher.
Mhm.
Aber ich komme im Monat so auf 5 bis 8 Bücher. Ich lese abends, ich habe jetzt das Hörbuch dazu gezählt, dass ich wohne in Wien und arbeite in Niederösterreich, am Weg in die Arbeit und von der Arbeit retour, dass ich im Auto höre. Ich werte das als Buch, als Buchlesen. Aber ich freue mich auf viele Neuerscheinungen. Ich lese Dinge, denen im Vorfeld nachgesagt wird, sie wären kontrovers. Damit wir dann, wenn wir ein entsprechendes Echo von den Kunden bekommen, Ahnung haben, wovon wir sprechen. Und dadurch gehört das Lesen, das für ganz viele Leute einfach nur ein Hobby ist, das gehört zu meinem Beruf dazu. Ich muss wissen, wovon ich rede.
Dankeschön, Anna. Danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Welt, in deinen Alltag, in deine Mora-Filiale in der SCS. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's es gut, habt's eine gute Zeit. Das war's für heute mit Lesen ist, dem Podcast von Morava. Wenn euch diese Episode gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine weiteren spannenden Folgen verpasst. Folgt uns auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, um immer up-to-date zu bleiben. Und besucht unsere Website unter morava.at für mehr Infos zu Veranstaltungen und unserem Büchersortiment. Wir freuen uns, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis zur nächsten Episode von Lesen ist.